SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Wie viele Menschen können zu uns aus anderen Ländern nach Deutschland und ins Saarland kommen? Wie viel finanzielle Unterstützung bekommen sie? Wie gut läuft die Integration auf dem Arbeitsmarkt? Das sind Fragen, die nach wie vor heiß diskutiert werden bei uns. Eine aktuelle Studie zeigt, 60% der Befragten sind mittlerweile der Auffassung, dass Deutschland nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen kann. Auf der anderen Seite brauchen wir Zuwanderung, denn es klafft eine große Lücke auf dem Arbeitsmarkt. Für unser Land und Leute, heißes Eisen, Migration, hat SR3-Reporterin Kerstin Gallmeier ganz unterschiedliche Menschen getroffen, die im Saarland mit Zugewanderten und Geflüchteten zu tun haben, und sie hat mit ihnen über ihre Erfahrungen gesprochen.
Mein Motto heißt Leben, leben lassen, und jeder soll kommen. Solange mir niemand was tut, bin ich friedlich, sind die friedlich. Also ich bin ganz offen, sage ich ganz ehrlich.
Bewegt schon, aber ich möchte die Diskussion eigentlich nicht. Das finde ich schwierig, finde ich auch sehr nationalistisch, gefällt mir nicht so. Ich bin froh für jeden, der kommt, und wenn sie sich integrieren, ist das alles gut.
Migration bewegt mich jetzt eher ein Stück weit weniger, würde ich sagen. Also ist jeder eigentlich herzlich willkommen. Ne? Muss aber dazu sagen, solange der Arbeit und alles nachgeht, bin ich da voll und ganz bei. Ne?
Ich bin hier in Saarbrücken, ich bin hier in der Stadt. Ich kenne viele von allen Nationalitäten. Also ob jemand braun ist, schwarz oder vom Irak kommt oder Türke. Solange mir niemand was tut und ich tue niemand was, habe ich kein Problem damit.
Das haben Menschen auf der Straße mir gesagt. Spontan angesprochen darauf, wie sie über das Thema Migration denken. Ohne Mikrofon oder in den sozialen Netzwerken, da hört und liest man aber auch noch ganz andere Aussagen.
Laufen doch genug Faulenzer, die auf Kosten des Staats leben draußen rum, so könnten sie ihre Dankbarkeit zeigen, hier Schutz bekommen zu haben.
Für Gäste wird alles gemacht. Öffentlich werden freie Wohnungen gesucht, bekommen sofort Bürgergeld und alle Hilfe, die sie brauchen. Nur unsere, die in irgendwelche Schwierigkeiten kommen, bekommen keine Hilfe. Sucht den Fehler.
Und das sind noch nicht mal die krassesten. Was wohl unumstritten ist, Migration ist schon länger und zurzeit ein besonders heißes Eisen. Auch bei uns im Saarland.
Ich bin Abdelkarim Aldaher. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme aus Syrien. Seit fast 9 Jahren bin ich hier in Deutschland.
Genauer gesagt in Blieskastel-Breitfurt. Abdelkarim lächelt viel, während er seine Geschichte erzählt. Dabei ist es zunächst eine Geschichte der Flucht. Der Flucht vor einem schrecklichen Krieg. Abdelkarim stand aus Hama, eine Stadt im Westen Syriens zwischen Aleppo und Homs. Zerbombte Städte, die wir aus den Abendnachrichten kennen. 2011 war in Syrien der Bürgerkrieg ausgebrochen, aber Abdelkarim blieb zunächst in seinem Heimatland, in der Hoffnung, sein Studium zu beenden. Bibliothekar wollte er werden.
Meine Heimat ist nicht wie früher. Meine Familie ist seit 12 Jahren ist in der Türkei. Unser Haus ist ganz kaputt.
Im Jahr 2014 floh Abdelkarim dann doch zusammen mit seiner Frau. Erst in die Türkei und von dort aus nach Deutschland. In Deutschland angekommen, kamen Abdelkarim und seine Frau erst nach Leipzig, dann nach Lebach. Verbrachten dort im Aufnahmelager 29 Tage, bevor sie in einem Bus nach Blieskastel gefahren wurden und wo sie schließlich von den Freiwilligen der Flüchtlingshilfe in Empfang genommen wurden. Ein Dienstagmittag Anfang März in einem kleinen Büroraum der Gemeinde Franz von Assisi am Schlossberg von Blieskastel. Die Wände sind hellgelb. Es gibt mehrere Tische, darauf jeweils ein Computer, viele Formulare und Briefe in diesen typisch länglichen Umschlägen. Post von diversen Behörden. Zweimal die Woche hat das Büro der Flüchtlingshilfe Blieskastel für 4 Stunden geöffnet. Immer dienstags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr.
Meistens wird es auch ein bisschen länger.
Denn vor allem dienstags ist hier Hochbetrieb, sagt Manfred Gentes. Der Rentner aus Blieskastel-Breitfurt kümmert sich heute mit 4 weiteren Mitstreiterinnen und Mitstreitern um die Anliegen von Geflüchteten. Das machen sie ehrenamtlich. Und die Menschen, die neben ihnen auf den Stühlen sitzen, sind sehr froh darüber. Anträge auf Bürgergeld, Elterngeld, Kindergeld, Wohngeld. Selbst für Muttersprachler eine Herausforderung. Für Menschen, die erst kurz in Deutschland sind umso schwieriger. Manfred Gentes hat Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern geholfen. Unter anderem den Syrern Abdelkarim und dessen Frau Fatima.
Die saßen als Letzte im Bus, der von Lebach kam, und sollten in eine Wohnung. Und da habe ich gesagt, okay, ich fahre mit. Als ich die Wohnung gesehen habe, haben sich mir die Nackenhaare gestellt. Man musste über einen Balkon im Garten, über eine Metallleiter ohne Geländer, in eine Einraumwohnung mit einem Fenster. Da haben die jungen Leute da 3 Monate gewohnt. Ich habe die fast täglich besucht. Irgendwann, ich habe zu meiner Frau gesagt, du, wir müssen mit denen was unternehmen. Wir gehen mal nach Homburg zum Chinesen essen. Nur mit Translator. Die kein Englisch, kein Deutsch, wir können natürlich kein Arabisch. Und meine Frau und Fatima geben sich die Hand und irgendwie hat es gefunkt. 3 Monate später sind sie bei mir zu Hause eingezogen. Ich habe eine leerstehende Wohnung. Mittlerweile sind es 8 Jahre, 3 Kinder geboren. Ja, wir sind Opa und Oma.
Die Geschichte von Abdelkarim und Fatima ist eine Erfolgsgeschichte des Ankommens. Und natürlich, es gibt auch ganz andere. Flucht, Arbeitsmigration, Auswanderung, das hat es schon immer gegeben. Und für Nationalstaaten ist Migration eine Herausforderung, sagt Politologe und Migrationsforscher Hannes Schammann von der Universität Hildesheim.
Schafft es eine Regierung, die Grenzen des Staates aufrechtzuerhalten? Und zwar nicht nur die geografischen, sondern auch die des Staatsvolkes. Ja? Also kann man kontrollieren, wer da dazukommt? Und solche Fragen gehen immer sofort eben ans Eingemachte des Nationalstaates.
Für liberale Demokratien wie die unsere bedeutet Migrationspolitik deshalb immer einen Spagat zwischen dem Öffnen und Schließen der Grenzen, so Hannes Schammann. Aber, und das ist eine wichtige Erkenntnis, Migration ist auch ein Brennglas für andere gesellschaftliche Probleme.
Wenn man mit Menschen spricht, die so Migrationsskepsis äußern ganz stark, da geht es nach der ersten, zweiten Rückfrage geht es dann ganz schnell um ganz andere Themen, um Wohnraumknappheit, um Bildungsmisere und ähnliche Fragen, die eigentlich gar nichts mehr mit Migration an sich zu tun haben.
Mit Migration lässt sich also gut ablenken von noch größeren Problemen. Ein Irrglaube, den sich manche Parteien und Politiker nur allzu gern zunutze machen.
Genau, also man denkt einfach, man kann die Grenzen hochziehen und dann ist das Problem vorbei. Genau das aber funktioniert eben nicht. Und da liegt das große Problem, dass es ein Missverständnis ist, zu glauben, Migrationspolitik biete einfache Lösungen, einfachere als in anderen Bereichen. Und das führt dann immer wieder dazu, dass Politik einfache Lösungen verspricht, diese nicht hält und dann der Frust in der Bevölkerung vorprogrammiert ist und Politikversagen angenommen wird.
Das ändert allerdings nichts daran, dass die derzeitigen Herausforderungen doch ziemlich real sind. Ob für Bürgermeister, Behördenmitarbeiterinnen oder Lehrerinnen und Lehrer. In Schulklassen sitzen von einem Tag auf den anderen Kinder, die kein Wort Deutsch sprechen. Ausländerbehörden, die sich um Einwanderung und Abschiebungen kümmern, arbeiten am Anschlag. Es fehlen Wohnraum und finanzielle Mittel. Friedrichsthal, eine kleine Stadt im Regionalverband Saarbrücken. Knapp 10.000 Menschen leben hier. Auch Friedrichsthal hat in den vergangenen Jahren Flüchtlinge aufgenommen, gemäß des Verteilschlüssels des Regionalverbands. Doch die ohnehin klamme Stadt fühlte sich dabei völlig überfordert. Vor einem Jahr gab es deshalb heikle Post von Bürgermeister Christian Jung an den Bundeskanzler. Ein Brandbrief mit harscher Kritik und für einen SPD-Mann doch sehr markigen Worten.
Die freundliche Gastgeber- und Lebensretterrolle spielen die Leitfiguren auf der bundespolitischen Ebene großartig. Sie überlassen aber jenen, die unter der Flut der Gäste zu leiden haben und aufgrund von Spardiktaten und uneingelösten Finanzierungsregelungen nicht einmal mehr im Ansatz in der Lage sind, ihre ureigensten Aufgaben zu erfüllen, die Mühe und verantwortungsvolle Abwicklung.
Es war ein Hilferuf,
sagt der Friedrichsthaler Bürgermeister rückblickend. Heute, ein Jahr später, würde er das nicht mehr so schreiben.
Ich würde ihn vielleicht inhaltsgleich, aber mit anderen Vokabeln vielleicht ausformulieren.
Doch dieser Brief zeigt vielleicht auch, wie groß der Druck auf Kommunen wie Friedrichsthal ist. Weil die Stadt nicht genügend Wohnraum für die ihr zugewiesenen Menschen hatte, kamen diese unter anderem in einer Sporthalle unter, der Helenenhalle. Wo vorher Vereine, Handball, Badminton und Karate trainierten, wurden provisorische Schlafstätten eingerichtet, nur abgetrennt durch Bauzäune und Planen. Hinter der Halle ließ die Stadt zusätzlich 25 Container aufstellen. Die Vereine mussten draußen bleiben, mehr als ein Jahr.
Wir hatten mit der Belegung der Helenenhalle zum Beispiel auch einen Ordnungsdienst eingeschaltet. Wenn dort am Haus die Tür fortwährend aufsteht, dann hat man auch die Gefahr, dass auch Personen eintreten, die dort nichts zu suchen haben. Und auch die Gemengelage in den Wohnabteilungen, die da geschaffen wurden, kann man sich vorstellen, das könnte für Reibungen sorgen.
Stolze 190.000 Euro für ein Jahr habe das gekostet. 190.000 Euro, die vorher nicht im Haushalt vorgesehen waren. 190.000 Euro, auf denen Friedrichsthal nun wohl erstmal sitzen bleibt.
Für unsere Verhältnisse ist das ein ganz schöner Batzen und das ist ja auch nur ein Beitrag.
Aktuell versucht die Stadtverwaltung, weitere Unterkünfte zu finden. Keine leichte Aufgabe. Die Idee, nochmal 22 Container auf einer Fläche neben der Helenenhalle aufzustellen, hat im Stadtrat viele Gegner. Am liebsten würde die Friedrichsthaler CDU-Fraktion gar keine neuen Flüchtlinge mehr aufnehmen. Politisch wird das schwer durchsetzbar sein. Auch andernorts ist die Suche nach passenden Wohnungen für geflüchtete Menschen oftmals eine ziemliche Herausforderung. Das erlebt auch Manfred Gentes von der Flüchtlingshilfe Blieskastel.
Viele Vermieter kündigen Mietverträge und sagen, wenn ich noch mal vermiete, nicht mehr an arabische oder syrische Flüchtlinge. Weil das muss man sagen, viele Wohnungen sind zerstört worden. Man darf das nicht verschweigen. Und die vermieten dann lieber an ukrainische Flüchtlinge. Und da haben wir ein wachsendes Problem.
Für die Zukunft könnten sich Kommunen, Länder und Bund aber auch besser vorbereiten, meint Migrationsforscher Hannes Schamann.
Was Kommunen machen können, ist sich flexible Unterbringungskonzepte überlegen. Denn die Zahlen, selbst wenn sie gerade runtergehen, gehen irgendwann wieder hoch. Das heißt, wie kann ich mit so schwankenden Zahlen umgehen? Der Bund muss sich überlegen, wie kann ich das auch finanziell begleiten, die Länder ähnlicherweise. Wie kann ich auch Integrationsarbeit strukturell vor Ort nachhaltig verankern, auch wenn die Zahlen mal runtergehen, dass man nicht immer wieder von vorne anfangen muss. Und da liegen einige Vorschläge auf dem Tisch.
Von wegen, keiner verlässt ohne Not Heimat und Familie. Und wie viele sind an Feierlichkeiten in der Heimat und kommen dann wieder zurück zu uns, um weiter unser Sozialsystem schamlos auszuschlachten?
Wer soll in Zukunft für die Renten aufkommen? Wer zahlt denn ihre stattlichen Pensionen? Auch Ihre, Herr Rofalter, du Schreihals, ja? Ihre eingewanderten Goldstücke etwa, das glauben Sie doch wohl nicht im Ernst.
Selbst die x-te Generation spricht unter anderem nicht die Sprache dieses Landes. Nebenbei werden die eigenen Werte installiert. Der Bevölkerung dieses Landes wird dies alles aufgezwungen. Und um es besser zu verkaufen, werden pausenlos Worte wie Fachkräfte und ähnliche in den Raum geworfen.
Migrationsdebatten passieren immer in drei verschiedenen Arenen. Das ist die Arena der Sicherheit, die Arena der Wirtschaft, der Wohlfahrt und letztlich auch die Arena der Identität. Also wir haben in der Arena von Sicherheit ist natürlich Kriminalität der Triggerpunkt. Die große Frage, importiere ich mir in irgendeiner Art und Weise Kriminalität durch Migration? Dann haben wir im Bereich von Wirtschaft wirklich die Frage, können wir uns das leisten? Und im Bereich von Identität triggert alles, insbesondere der Islam.
Auch wenn der junge Syrer Abdelkarim und seine Frau Fatima große Unterstützung bekamen, das erste Jahr in Deutschland war für sie nicht einfach. Manfred Gentes von der Flüchtlingshilfe brachte dem jungen Paar und anderen Familien Deutsch bei, bis nach einem Jahr Wartezeit endlich der Sprachkurs begann.
Sprache, das war richtig schwer. Muss viel lernen. In einem Land leben, muss das die Sprache lernen. Weil das ist die Schlüssel von dem Land. Brauchst du die Sprache von Arbeit, von Termine, Doktor. Aber mit den Leuten hier, das ist, alle helfen uns.
Abdelkarim fühlt sich gut aufgenommen. Seine drei Kinder sind hier geboren. Seine Tochter geht in die erste Klasse. Der zweitjüngste in den Kindergarten.
Was ist gut auch, dass wenn zum Beispiel in die Schule oder in den Kindergarten sagen, bitte, das darf meine Kinder nicht essen, nicht trinken oder so. Das ist respektiere, das ist kein Problem. Viele Leute, das ist freundlich, haben wir auch viele Freunde hier. Und ich habe niemals gehört etwas gegen die Flüchtlinge, eigentlich, ja.
Das Saarland hat laut Zahlen des Innenministeriums im vergangenen Jahr 8.170 Menschen aufgenommen. Davon rund 3.700 Asylbewerber, hauptsächlich aus Syrien, der Türkei und Afghanistan. Und rund 4.450 Menschen aus der Ukraine. Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, genießen einen besonderen Schutzstatus aufgrund eines Beschlusses der EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2022. In Deutschland haben sie dadurch einen Anspruch auf Bürgergeld. Das sind aktuell 563 Euro im Monat, plus Kosten für Wohnung und Heizung. Alle anderen Geflüchteten können auf dem Sozialamt Leistungen beantragen.
Also das Asylbewerberleistungsgesetz ist das Leistungsgesetz für Personen mit einer Aufenthaltsgestattung oder einer Duldung, also für Migranten, die keinen Aufenthaltstitel haben, sondern im laufenden Asylverfahren sind oder wo der Asylantrag abgelehnt wurde und sie keinen Schutzstatus zuerkannt bekommen haben.
Das ist Tanja Winkler. Sie ist Teamleiterin im Bereich existenzsichernder Leistungen beim Sozialamt des Regionalverbands Saarbrücken. Dort wird zum Beispiel auch die Grundsicherung ausgezahlt. Eine Unterstützung für diejenigen, die nicht arbeiten können oder deren Rente nicht ausreicht. Für deutsche Staatsbürger sind das, wie beim Bürgergeld, bis zu 563 Euro. Für Asylbewerber gibt es als Regelsatz 460 Euro.
Ja, natürlich ist das ein stressiger Job.
Und obwohl Tanja Winkler das sagt, merkt man ja an, dass sie ihn sehr gern macht. Die Zahl der Anträge ist zuletzt deutlich gestiegen.
Natürlich haben wir einen Zuwachs im Asylbewerberleistungsgesetz. Den stärkeren Zuwachs haben wir allerdings im Bereich der Grundsicherung, also im Sozialgesetzbuch 12.
Dazu kommt ein weiteres, ziemlich gravierendes Problem. Tanja Winkler hat deutlich zu wenig Kollegen. Allein in ihrem Sachbereich sind rund ein Drittel der Stellen unbesetzt. Mehr Anträge und zu wenig Leute, die sie abarbeiten können, keine gute Kombination.
Die Sachverhalte werden immer komplexer, die Prüfung muss immer intensiver werden, weil es eben alles Einzelfallprüfungen sind. Und dahinter steht der Leidensdruck der Menschen, die eine Entscheidung brauchen.
Auch sprachlich ist es mit den Menschen aus Syrien, Afghanistan und anderen Ländern nicht immer einfach. Kommuniziert wird oft mit Händen, Füßen, einer Übersetzungshilfe oder einem Dolmetscher. Da kann es auch mal ruckelig werden in der Kommunikation. Doch Tanja Winkler vergisst nie, dass es hier um Menschen geht.
Das sind gesetzlich zustehende Leistungen. Sicherlich gibt es Menschen, aber in aller Nationalität, die hier ein bisschen renitenter vorgehen und andere gehen etwas zurückhaltender vor. Ich sage gerne, wenn neue Kollegen ins Team kommen, man muss sich vor Augen führen, nach uns kommt Verhungern.
Selbstverständlich ist es schwierig für Leute, die nach Deutschland kommen, unsere Kultur und unsere Sprache zu erlernen. Aber man darf nicht vergessen, die Kinder, die hier zur Welt kommen, die dann in Deutschland groß werden, die ganz normal in den Kindergarten gehen, die in die Schule gehen. Das könnten auch die Fachkräfte von morgen sein.
Das sagt Elke Klein vom Saarländischen Flüchtlingsrat. Der Verein versteht sich als Lobby für geflüchtete Menschen im Saarland. Die negative Debatte rund um Zuwanderung könnte aus Sicht von Elke Kleins Kollegen Tobias Schunk gravierende Folgen haben.
Viele Menschen, die nicht aus Fluchtgründen, sondern beispielsweise aus Studiengründen oder um hier zu arbeiten als Fachkraft nach Deutschland kommen regulär, die nehmen auch diese veränderte gesellschaftliche Stimmung wahr und die werden sich dann nicht entscheiden für nach Deutschland oder je nachdem auch nach Europa zu kommen, weil dort sind ja in manchen Ländern auch die rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien auf dem Vormarsch.
Ankommen und arbeiten in Deutschland, das ist für Menschen aus der Ukraine dank der noch bis mindestens März nächsten Jahres geltenden EU-Richtlinie leichter als für Schutzsuchende aus anderen Ländern. Theoretisch, denn in der Realität sieht das oft anders aus. Auch Lesja Matjuk weiß, wie schwer es sein kann. Sie ist Ukrainerin, aber schon lange hier in Deutschland.
Ich bin vor über 20 Jahren hierher gekommen und ich habe mich bewusst für das soziale und demokratische und rechtsstaatliche Deutschland entschieden. Es war aber ein sehr, sehr schwieriger Weg.
Seit Ausbruch des Kriegs hilft Lesja Matjuk mit dem Verein Ukraine-Freunde Saar ihren geflüchteten Landsleuten, sich im Saarland ein neues Leben aufzubauen. Mag das nun dauerhaft sein oder nicht?
Diese Themen, ja, die das nicht verstanden werden und sich immer beweisen müssen, sind mir bekannt. Und daher ist es auch ein Beweggrund für mich zu sagen, ich unterstütze auch andere Leute mit meinem Know-how, mit meinem Wissen, wie ich das gemacht habe hier, damit sie es eventuell leichter haben.
Das gilt auch für die Jobsuche. Die Ukraine-Freunde Saar haben Anfang des Jahres ein Programm auf die Beine gestellt, um die Menschen, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland geflohen sind, möglichst schnell in Arbeit zu bringen. Denn das ist gar nicht so einfach, wenn Sprachkenntnisse fehlen oder Ausbildungen nicht eins zu eins vergleichbar sind.
Durch unseren Ansatz Let's Go to Work oder Mir gehen schaffe, versuchen wir zu schauen, dass wir eben die Übersetzung schaffen zwischen diesen verschiedenen Kompetenzen, Kompetenzbereichen und Erfahrungen.
Heißt, durch Hilfe für die Ukrainerinnen und Ukrainer bei ihren Bewerbungen und durch direkte Kontakte zu saarländischen Arbeitgebern.
Ein Drittel von den jetzt hierher gekommenen Flüchtlingen sind im arbeitsfähigen Alter. Wo kann ich diese Menschen und wo kann ich vor allem auch ihr Arbeitspotenzial, Qualifikationspotenzial am besten für unsere Situation aktuell nützlich machen, ja? Weil es bringt auch nichts, einen Arzt, der Chirurg in der Ukraine war, bei der DHL zum Beispiel als Postboten einzustellen, ja?
Obwohl viele Ukrainerinnen und Ukrainer einen vergleichsweise hohen Bildungsgrad haben, hatte bis Anfang des Jahres nur etwa ein Viertel von ihnen einen Job in Deutschland gefunden. Deutlich weniger als zum Beispiel in Polen, den Niederlanden oder Dänemark. Was nicht nur an mangelnden Deutschkenntnissen, sondern auch an zu wenigen Kita-Plätzen und an den hohen bürokratischen Hürden liegt. Deutschland steht sich da offenbar selbst im Weg. Den Eindruck hat auch Manfred Gentes von der Flüchtlingshilfe Blieskastel.
Ich hatte den Fall, eine Ukrainerin, ausgebildete Architektin, Stadtplanerin mit besten Zeugnissen, alles kopiert in Deutsch, in Englisch, in Ukrainisch. Und dann kommt das Kultusministerium sagt, ja, die Einzelbenotung in Englisch reicht uns nicht, wir wollen das auch noch in Deutsch haben. Dann müssen sie wieder einen vereidigten Übersetzer haben, das hat dann nochmal 500 Euro gekostet, hat wieder 3 Monate, das ganze Verfahren ist über ein Jahr gelaufen. Und dann, die Frau hat 15 Jahre Berufserfahrung, das ist dann schwierig.
Leidensdruck und Jobsuche mit Hindernissen auf der einen Seite, auf der anderen auch ein Verdacht, den man immer wieder hört. Unser Sozialsystem in Deutschland werde ausgenutzt.
Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.
Ja, es gibt Menschen, die sich auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung und Armut in ihren Heimatländern offenbar wegen der vergleichsweise hohen Sozialleistungen für Deutschland entscheiden. Diese Erfahrung hat auch Manfred Gentes gemacht.
Manche haben dann eine Anspruchshaltung, ne? Die kommen hierher, ja, ich will 2000 Euro für Möbel und will 500 Euro für Kleider und wo. Oh. Und dann müssen wir sie halt mal manchmal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen auch zurückholen. Natürlich sind manche dann ein bisschen, ja, ich sag mal, beleidigt oder der eine oder andere ist auch schon mal frech geworden. Was ein Problem ist, viele haben angebliche Informationen da und ja, das ist so, wo kommen diese Informationen her? Das sind Fake News aus TikTok. TikTok ist fürchterlich, was diese Sachen anbetrifft. Fehlmeldungen ohne Ende, zum Teil auch gesteuert.
Pauschale Unterstellungen aber stimmen so nicht. Zum Beispiel, was das Ausnutzen des Gesundheitssystems betrifft. Denn Menschen, die Asylbewerberleistungen beziehen, müssen sich zuallererst im Sozialamt einen Behandlungsschein ausstellen lassen, erklärt Tanja Winkler vom Sozialamt des Regionalverbands Saarbrücken.
Es ist im Asylbewerberleistungsgesetz eben nicht so, dass man einfach zu einem Arzt gehen kann. Auch nicht, wenn ich jetzt aufwache und habe schreckliche Zahnschmerzen, was für uns gang und gäbe ist. So funktioniert die Gesetzessystematik nicht. Das ist Krankenhilfe und die gilt wirklich nur für akute Schmerzzustände, akute Erkrankungen und Schmerzzustände. Und natürlich, wer ein Notfall ist, ist ein Notfall. Wer notfallmäßig ins Krankenhaus kommt, wird dort behandelt.
Und auch die Behauptung mit dem Zahnersatz lässt sich relativ leicht entkräften.
Nämlich im Asylbewerberleistungsgesetz in § 4 ist die Krankenhilfe geregelt. Und dort steht ausdrücklich drin, dass Zahnersatz nur in Ausnahmefällen zu gewähren ist. Also, dass massenhaft Zahnärzte aufgesucht werden und sich massenhaft Menschen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz die Zähne sanieren lassen, schließt das Gesetz schon aus.
Und Tanja Winklers Chef, der Sozialdezernent des Regionalverbands Erik Hastenteufel, ergänzt:
Schwarze Schafe gibt es aber in jeder Bevölkerungsgruppe, in jeder Nationalität und es gibt auch den deutschstämmigen Sozialhilfebetrüger, genauso wie es auch ukrainische Sozialhilfebetrüger gibt.
Trotzdem, es gibt Behauptungen, die offenbar verfangen und die Sozialneid und Vorurteile schüren. Auch wenn die vielen Kommentare in sozialen Netzwerken ein anderes Bild abgeben. Manfred Gentes hat in seinen vielen Jahren Tätigkeit für die Flüchtlingshilfe oft genug erlebt, dass es doch gut läuft mit der Integration.
Ich sehe das bei uns in dem kleinen Ort Breitfurt. Da sind jetzt im Moment vielleicht noch 25 syrische Flüchtlinge und 10, 12 Ukrainer. Das sind aber teilweise Familien, die sind seit 7, 8 Jahren da. Die sind integriert. Die Kinder gehen in die Schule, die studieren. Der Papa arbeitet bei der Gemeinde Gersheim oder da oder da. Da gibt's nichts Negatives.
Unabhängig davon, wie die Debatte weitergeht, ob Populisten und Rechtsextreme die Oberhand gewinnen, Grenzen schließen und Deutschland und Europa abschotten wollen, oder ob die liberaldemokratischen Kräfte hoffentlich pragmatische Lösungen finden. Eines ist sicher, Migration wird es auch in Zukunft geben. Die Frage ist eben nur, wie wollen wir in Europa, in Deutschland und im Saarland damit umgehen?
Wenn wir über Migration gerade diskutieren, dann diskutieren wir nicht eben einfach nur um die Frage, wie regulieren wir Zuwanderung, sondern wir diskutieren auch um die Frage, wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben.
Der engagierten Ukrainerin Lesja Matiuk machen die vielen Menschen, die gerade gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen, Hoffnung.
Es ist zwar nicht einfach, aber diese Menschen bringen einen Mehrwert und wir können sie integrieren, aber nicht angepasst nur, sondern wirklich integrativ miteinander, aufeinander zugehend. Dann denke ich, dass wir da gute Chancen haben.
Der Syrer Abdelkarim in Blieskastel-Breitfurt hat etwa 3 Jahre nach seiner Ankunft im Saarland einen Job gefunden, als Brief- und Paketzusteller bei der Deutschen Post. Für den 33-Jährigen ist klar, seine Zukunft und die seiner Familie ist in Deutschland. Und Abdelkarim hat Pläne, vielleicht eine neue Ausbildung.
Vielleicht noch Physiotherapeuter oder Krankenpfleger. Kleinster Kind ist in dieses Jahr auch geht in den Kindergarten. Vielleicht sucht meine Frau eine Ausbildung. Ja, hoffe ich, dass alles geht in Ordnung bei mir und meiner Familie.
Das war unser Land und Leute über das Streitthema Migration von Kerstin Gallmeier. Können Sie nochmal hören in der ARD Audiothek und Sie finden es auch bei uns auf der Internetseite sr3.de.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.